Ja, ich mag dieses Lied sehr gerne, weil es von der zentralen Botschaft singt, von dem, was zählt, nämlich von Kreuz und Auferstehung. Und ich las die Tage ein schönes Zitat von jemand, der sagt, eigentlich sind die Evangelien nur die Einleitung für das, was am Kreuz geschehen ist. Ein wunderbares Lied und doch auch etwas befremdlich. Dieses Wort Zwischenzeit ist eigentlich kein Wort, das meinen Alltag prägt. Zwischenzeit. Was ist das? Was siehst du? Was hat uns Olli heute hier auf die Folie gebracht, gedruckt? Was ist das für ein Bild zu dieser Zwischenzeit? Siehst du eine Pfingstrose, die kurz vor dem Aufblühen steht? Ich habe die Tage bei Leipzig eine in voller Pracht gesehen. Das ist es noch nicht wirklich, aber es könnte es werden. Oder siehst du vielleicht eine Knospe, die gerade von der Kälte gebeutelt, kurz vor dem Erfrieren ist? Es wäre ja an der Zeit, aber sie ist offensichtlich noch nicht da. Mir ging das vor einer Woche so, als mir bewusst geworden ist, es wird ja erst nach 9 Uhr dunkel abends. Es ist die schönste Zeit des Jahres. Und dann mache ich die Balkontüre auf und ein eisiger Wind kommt, obwohl draußen am späteren Abend die Sonne noch zu sehen ist. Und dann merke ich, meine Erwartungen wären jetzt eigentlich nach einem lauen Frühsommerabend. Es gibt Zeiten, die irritieren uns. Manches ist heute schon angeklungen. Und es gibt leider auch Zeiten im Leben, die uns aus der Bahn werfen oder die uns drohen, uns aus der Bahn zu werfen. Und zwar besonders dann, wenn wir den Lauf der Dinge nicht verstehen können, wenn wir keine Antworten finden, wenn uns Dinge überfordern. Und geistlich auch, wenn wir merken, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf Gott geprüft, herausgefordert wird. Conny hat vorhin gesagt im Nebensatz, es ist immer wieder eine neue Entscheidung zu vertrauen. Und ich habe so in mir gerungen und dachte, ja und nein, denn die Entscheidung habe ich getroffen. Die Entscheidung habe ich getroffen. Ich will diesem Gott vertrauen. Diese Entscheidung ist nicht wackelig. Die muss ich nicht jeden Morgen wieder neu sagen, damit sie Realität wird. Ich habe sie getroffen. Und doch muss ich sie immer wieder erneuern. Und gerade dann, wenn mein Vertrauen auf Gott auf die Probe gestellt wird. Wisst ihr noch vor etlichen Wochen die Geschichte der Passionswoche? Wie ging es den Jüngern? Wie ging es ihnen an Gründonnerstag, an Karfreitag? Wir hatten uns Ostern auch in diesem Jahr wieder die Zeit genommen, diese Geschichten miteinander zu lesen und zu betrachten. Und wie mag es ihnen nach Ostern gegangen sein? Ja, Jesus ist ihnen punktuell erschienen als der Auferstandene, und doch, er war nicht mehr da. Einen Moment und dann war er wieder weg. Er hatte ihnen versprochen, den Heiligen Geist zu senden. Aber wie war das dann nach Ostern? Wer hat im Kopf, wie viel der Sonntag nach Ostern heute ist? Der 5. Sonntag nach Ostern. Wie fühlt sich das in deinem Inneren an? Ist Ostern nur 5 Wochen her? Wir hatten Besuch, die Kinder, die Enkel waren da. Für mich ist das so weit zurückgefühlt. Danach hatten wir dieses Chorwochenende und. Und ich finde es interessant, wie lange 5 Wochen sein können. Und doch, es sind nur 5 Wochen. Und wie mag es den Jüngern gegangen sein, 5 Wochen nach Ostern? War es kurz, war es lang, eine gefühlte Ewigkeit? Die Kraft von Pfingsten war noch nicht da. Es war der Ausdruck einer Zwischenzeit. Wenn du auf das, was verheißen ist, wartest und dann an Pfingsten schaust du zurück und sagst, das sind ja nur 7 Wochen, nur 49 plus ein Tag, ist doch nicht viel, bezogen auf ein ganzes Leben. Und so merken wir, es gibt Phasen und Zeiten im Leben, die sind solche Zwischenzeiten, manchmal sind es bange Stunden, Jesus am Kreuz oder jemand vor dem OP-Saal. Manchmal sind es Tage oder Wochen oder viel, viel länger. Was können das für Zeiten sein, solche Zwischenzeiten? Vielleicht Phasen der Erschöpfung, persönliche Krisen, Zeiten von Krankheit. Und wie gut, wenn dann die gut gemeinten Ratgeber sind, die uns sagen, was wir machen sollen. Mir geht das ja oft so, wenn ich huste, weil ich bin Asthmatiker. Und das ist manchmal sehr unangenehm, wenn man husten muss. Und dann kommen gleich die 1000 Ratgeber, was ich alles essen und trinken müsste, damit meine Erkältung, die ich gar nicht habe, weggeht. Also wie schwierig kann das manchmal sein, Dinge auszuhalten, die eben nicht gleich weggehen, auch wenn uns das andere gut gemeint wünschen. Oder wenn ein lieber Mensch plötzlich fehlt, er ist nicht mehr da und er kommt nicht wieder. Ich stehe manchmal in meinen Gedanken davor, dass mir bewusst wird, ich muss mich irgendwann im Leben von liebgewonnenen Menschen verabschieden. Diese Momente kommen. Wir haben vorhin die Erinnerung an die Beerdigung diese Woche gehört. Aber irgendwann ist es immer auch das eigene Leben, das betroffen wird. Auch dann entstehen solche Zwischenzeiten, wenn solche Lücken gerissen werden. Oder auch Fragen im Leben, auch bei jungen Leuten, Fragen nach der Orientierung, nach dem oder der Partnerin, der richtigen Berufswahl, dem Wohnort oder Frage nach meiner Berufung. Und da ist es eben nicht so, dass zack, die Antwort kommt und ich gleich weiß, ach, biege ich links oder rechts ab. Das Navi sagt es mir schon. Manchmal sind es echte Zwischenzeiten. Und wir müssen warten und warten. Und dann, auch daran möchte ich nochmal ganz bewusst erinnern, weil wir uns entschieden haben, heute im Gottesdienst auf die verfolgten Christen auch hinzuweisen. Dann gibt es Zeiten, wo der Glaube nicht in Freiheit gelebt werden kann. Weltweit, in so vielen Ländern, herrscht Verfolgung, herrscht Unterdrückung, ist eben keine Glaubens- und Religionsfreiheit. Was sind das für Zeiten, wenn Gemeinde verfolgt wird oder vertrieben? Wenn der syrische Bischof dasteht und merkt, dass seine Gemeinde immer kleiner wird, weil sie alle ins Ausland gehen. Was sind das für Zeiten? Wenn alles auf den Kopf gestellt wird? Zeiten, und jetzt kommt ein Bildwechsel, Zeiten wie eine große Dürre. Was sollen wir sagen? Sind diese Zeiten oder Phasen, weil wir so schwach glauben? Ist das, dass ich plötzlich in der Wüste stehe das Ergebnis meines Kleinglaubens oder vielleicht noch schlimmer meines Ungehorsams Gott gegenüber? Ist das die Antwort? Wenn das die Antwort wäre, könnten wir manchmal verzweifeln. Nein, ich behaupte, dass diese Zeiten zum Leben gehören, so wie alle Wetterlagen zum Leben gehören. Auch der eisige Wind, der Sturm und der schöne Sommer mit den lauen Nächten. Aber eben auch Wüstenzeiten gehören zum Leben. Und ich denke an Jesus, der in der Wüste versucht war, 40 Tage. Es war eine abgegrenzte Zeit, 40 Tage, fast so lange wie von Ostern bis Pfingsten. Und interessant ist, diese Wüstenzeiten, diese dürren Zeiten, diese besonderen Zwischenzeiten, die betreffen alle Menschen, ausnahmslos. Da gibt es Junge und Alte, da gibt es Gebildete und Ungebildete, da gibt es gläubige und nichtgläubige Menschen. Der Hiob war ein tiefgläubiger Mann. Und doch musste er es erleben, diese Wüstenzeit. Und noch etwas, das wisst ihr selbst, es gibt kein Rezept dagegen. Da kannst du so viel Vitamine schlucken, wie du willst. Du hast das Leben nicht immer in der Hand, wann solche dürren Zeiten kommen. Und jetzt kommt das gute Aber. Aber es gibt Anleitungen. Und dafür schenkt uns Jesus auch sein Wort, seine Verheißungen, seine Zusagen, seine Versprechen. Es gibt Anleitungen, wie wir durch solche Zeiten durchkommen. Und ein Buch in der Bibel, das ich besonders liebe, es besteht aus 150 Kapiteln. Manche ganz kurz, manche länger. Das sind die Psalmen. Und in den Psalmen, ungefähr in der Mitte der Bibel, da gibt es so viel Tiefen, wo Psalmisten, also Psalmschreiber, Liederdichter, fast schon manche Balladendichter, die Geschichten beschreiben, uns Anleitung geben, wie wir durch das Leben kommen. Letzte Woche hatten wir einen Psalm, der Bilder gemalt hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch, welcher das war. Der Psalm 23 hatte Olli, und heute habe ich euch mal den 42. Psalm mitgebracht, den ich euch mal wirklich als Lektüre auch empfehle. Und der Psalm 42 ist ein besonderer Psalm, weil der Psalmist, der Schreiber, der Sänger sich in so einer dürren Zeit befindet. In einer Zeit mit einer ganz besonderen Sehnsucht nach Gott, die vielleicht kaum irgendwo in der Literatur so intensiv beschrieben wird wie da, nämlich wo er schreit, meine Seele dürstet, wie der Hirsch oder die Hirschkuh schreit nach frischem Quellwasser, so schreit, so dürstet meine Seele Gott nach dir. So fängt dieser Psalm an. Im dürren Land, wo kein Ausweg mehr ist, wo es wirklich rundherum keine Lösung auf Probleme gibt, da schreit er aus dem tiefsten Herzen, so wie der Hirsch, der Durst hat, der tiefen Durst hat, der brüllt nach frischem Quellwasser. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Was war sein Zustand, als er diesen Psalm geschrieben hat? Von was redet er hier? Offensichtlich war er getrennt vom Tempel. Denn er sagt, wann werde ich wieder dorthin kommen, in den Tempel, um die Gemeinschaft zu erleben? Er war getrennt von Gemeinde. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war er krank zu Hause, hatte niemand, der ihn abholte. Er war abgeschnitten von der geistlichen Gemeinschaft. Und gleichzeitig war er aber nicht abgeschnitten von allen Menschen, denn er hat um sich herum offensichtlich Spötter gehabt, von denen er sagt, Tag und Nacht quälen sie mich, indem sie sagen, wo ist denn nun dein Gott? Wo ist er denn, von dem du immer geredet hast? Und so ist sein Zustand bedrückt, niedergeschlagen und verzweifelt. Und wer das schon mal erlebt hat, das sind die existenziellen Ängste. Bin ich von Gott vergessen? Hast du mich vergessen? Ruft der Psalmist. Wellen und Wogen schlagen über mir zusammen. Ein Bild mitten auf dem Meer, wenn der Sturm das kleine Schiff mit Wasser überspült. Das ist sein Zustand, das ist seine Zwischenzeit, seine Dürre. Und dann kommt dieser sechste Vers, den ich euch hier vorne mitgebracht habe. Und es ist interessant, es ist wie in einem Lied, wo ein Refrain kommt, ein Refrain, der dreimal wiederholt wird. Im Vers 6, am Ende in Vers 12. Und wenn man den nächsten Psalm weiterliest, im Psalm 43, kommt das nochmal. Was bist du so betrübt oder bedrückt, meine Seele? Warum bist du denn so aufgewühlt? Halte doch Ausschau nach Gott, denn bald werde ich ihm wieder danken, wenn ich nur sein Angesicht schaue, ist mir schon geholfen. Und auf einmal merkst du, wenn du das mitsprichst, wie dieser Sturm abschwächt. Vielleicht gar nicht wirklich, aber du spürst ihn anders, bekommst neue Durchblicke. Und deswegen ist mir dieser sechste Vers, der sich hier dreimal wiederholt, dieser Chorus, wie eine Anleitung, um durch die Zwischenzeit zu kommen. Der erste Gedanke dazu ist, er fragt sich, was bist du so bedrückt, meine Seele? Warum bist du so aufgewühlt? Was macht der Psalmist? Er schaut in sich hinein, er fragt sich, was ist denn los mit mir, dass ich seit 5 Wochen nicht mehr schlafe, dass ich immer gleich auf die Palme gehe, dass mir die Nerven dünn sind. Was ist denn los mit mir? Er hält still und betrachtet sich selbst im Spiegel. Und ihr Lieben, es mag so lapidar sein, aber ich finde es grandios, dass dieser Psalm uns genau das zeigt. Der Ausweg aus der dürren Zeit beginnt damit, dass wir uns selbst fragen, wo wir gerade stehen. Warum betrübst du dich, meine Seele? Er redet nicht mit dem anderen, er redet mit sich selbst. Er fragt sich selbst, was ist denn eigentlich gerade los mit meinem Leben? Und ich halte das für ganz wesentlich, uns zu fokussieren. Manchmal auch wirklich mal nur uns selbst zu nehmen. Die Zeiten der Trauer, wenn jemand fehlt. Sich wirklich klar zu machen, das, was mich gerade schmerzt, das ist ein Verlust. Der lässt sich nicht gerade machen. Da lässt sich nicht drüber weggehen. Auch nicht nach 5 Wochen, wenn ich wieder arbeiten gehe und der Alltag wieder scheinbar normal ist. Aber hier drin, der Schmerz immer noch da. Und dann ist es so wichtig, dass wir uns eingestehen, das ist normal. Das ist nicht irgendwas Diffuses, mein Leben funktioniert nicht mehr, sondern es ist erklärbar, es ist normal, dass es mir schlecht geht, wenn ich trauere, wenn ich Schmerzen fühle über einen Verlust. Und das ist nur ein Beispiel für ganz viele. Ich habe ja am Anfang schon manches aufgezählt. Aber zu fragen und rein in sich reinzuhören, was ist das gerade, was mir so viel Kraft kostet in solchen Zwischenzeiten? Und eins weiß ich, da wo so diffuse Ängste unser Leben beherrschen wollen, ist genau das der erste Schritt. Angst verliert ihre Kraft, wenn sie ein Gesicht bekommt. Wenn ich weiß, vor was ich eigentlich Angst habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte. Ich habe relativ jung mal eine ganz manifeste Krebsangst gehabt. Und wahrscheinlich deshalb, weil ich jeden Tag beruflich mit sterbenden Menschen zu tun hatte. Das heißt, ich kannte diese ganzen Szenarien. Und das, was andere vielleicht mit zwischen 40 und 50 in so einer Midlife-Crisis bekommen, das hat bei mir viel früher eingesetzt. Meine Frau hat das erkannt, dass mich auf einmal so eine diffuse Angst geplagt hat und sie hat einen guten Tipp gehabt. Geh zu deinem Hausarzt, dem du vertraust und sag's ihm. Und ich habe mich der Untersuchung gestellt und es war nichts. Und diese psychische Angst war durchbrochen, weil ich mich dem stellen konnte. Also Angst verliert dann schon ihre Kraft, wenn sie ein Gesicht bekommt, wenn wir wissen, was uns eigentlich Angst macht. Das ist ganz wesentlich. Also lass die Frage zu, wenn du merkst, du bist nicht im Lot, das muss gar nicht so schlimm sein, aber wenn du merkst, meine Balance ist mir abhanden gekommen, frag dich, warum betrübst du dich, meine Seele? Und dann kommt der nächste Schritt. Hoffe, erwarte etwas Neues. Im alten Lutherdeutsch heißt es, harre auf Gott. Harre heißt nicht eine Stunde warten oder einen Tag oder eine Woche. Harre heißt, wart hier so lange, bis es anders wird. Ausharren, das kann auch Schweiß kosten. Hier etwas milder ausgedrückt in der Basisbibel, halte Ausschau nach Gott. Stell dich auf den Hügel und schau und warte, bis du ihn siehst. Hoffe auf ihn, denn es heißt hier, bald werde ich ihm wieder danken. Und ihr Lieben, das ist so wesentlich, wenn wir merken, wir können die Umstände nicht ändern, wir können unser Innerstes nicht umkrempeln. Aber eins können wir können Ausschau halten und sagen, Herr, ich vertraue darauf, dass es sich wieder ändern wird. Ich vertraue darauf, dass nach den dunklen Zeiten wieder helle kommen. Ich vertraue danach, dass der Tunnel einmal zu Ende ist. Und dann, ihr Lieben, werden die Verheißungen, die Zusagen, die Jesus uns gegeben hat, lebendig. Lebendig. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Es wird lebendig. Und die Seele fängt an, sich wieder aufzurichten. Und ich wünsche dir, dass du in solchen dürren Zeiten anfängst, dich wieder aufzurichten an ihm. Und dann, und das ist das Letzte, dann bete. Wisst ihr auch, wie dieser fünfte Sonntag nach Ostern genannt wird im Kirchenjahr? Rogate. Und was heißt Rogate? Betet. Imperativ. Zweite Person Plural. Betet. Ganz schlicht. Das ist der Sonntag heute. Definiere Prioritäten. Wenn du so weit gegangen bist, dass du dich wieder anfängst aufzurichten, dann mach das, was hier vorne steht im Vers 6. Wenn ich nur sein Angesicht schaue, ist mir schon geholfen. In solchen Zeiten reduziert sich das Leben manchmal auf die nackte Existenz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn ich nur sein Angesicht schaue, ist mir schon geholfen. Wenn es nicht mehr darum geht, den ungestillten Partnerwunsch oder den Schmerz der Trauer, dass es wieder zurückkommt und wird, wie es vorher war, oder nach einer Trennung, nach einem Verlust, wenn das Aktienpaket den Bach runtergeschwommen ist und nicht mehr zurückkommt. Oder wie wir vorhin am Anfang in dem Video gesehen haben, wenn Häuser weg sind. Und das muss nicht nur das in Syrien sein, das kann auch im Ahrtal in Deutschland sein. Dann fang an, auf das zu schauen, was ewig ist. Wenn ich nur sein Angesicht schaue, ist mir schon geholfen. Diesen drei Schritt wünsche ich dir, wünsche ich uns für jede dürre Zeit, ob Stunden, ob Tage, ob Monate oder Jahre. Erkenne den Zustand. Komm aus diesem Diffusen heraus und frag dich, was ist es gerade, was mir so zu schaffen macht? Beginn neu zu hoffen, dich an Jesus festzuklammern. Und wenn sich nichts verändern lässt, dann lass dir dran genügen, dass du sein Angesicht schauen darfst. Das wünsche ich uns. Und ich lese zum Schluss diesen Psalm in einer ganz freien Interpretation von einem alten Pfarrer aus Leipzig. Er hat ein kleines Büchlein verfasst und der betet: Wie oft schon haben sie mich gefragt und wie oft frage auch ich, wo bist du, Gott? Wo ist der eine? Wo ist der überall? Und die Antwort wird es sie geben? Werde ich sie vernehmen? Meine Sehnsucht danach ist wie der quälende Durst nach frischem Wasser, wenn ich umherirre in der Wüste. Es ist das uralte Verlangen des Menschen, schauen zu können, was er geglaubt hat sein Leben lang. Es ist der uralte Traum des Menschen, wissen zu dürfen, was er geahnt hat sein Leben lang. Es ist die uralte Hoffnung des Menschen, dass aufgehoben sei die Grenze zwischen dem einen und allem, was geschaffen ist durch ihn. Noch ist es nötig, dass sich Zweifel verwandelt in erinnerndes Lob. Noch ist es nötig, dass sich Unruhe verwandelt in erwartungsvolle Freude. Noch ist es nötig, dass sich Bedrängnis verwandelt in dankbare Vergewisserung. Wie oft noch müssen aus meinen Rätseln über den einen Gebete werden zu ihm. Und wie oft noch werde ich sagen müssen: Du meine Seele, sei gespannt auf diese allerletzte Entdeckung. Du meine Seele, dann wird mich erfüllen unendlich, unendlicher Dank. Amen.